Malu Dreyer direkt. Aktuelles von der Ministerpräsidentin. Ein Podcast der Landesregierung Rheinland-Pfalz.
Sitzungsmarathon beim jüngsten Bund-Länder-Treffen und was die Menschen im Land aktuell bewegt. Darum geht es heute. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Andrea Bähner und ich spreche mit ihr, Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
Hallo.
2 Wochen nachdem Deutschland in den Wellenbrecher-Lockdown gegangen ist, hat am Montag eine erste Zwischenbilanz der Länderchefinnen und Chefs mit der Kanzlerin stattgefunden. Darüber reden wir, aber auch, was große Themen auf unseren Social-Media-Kanälen sind, was euch dort gerade besonders beschäftigt. Frau Ministerpräsidentin, die Schalte am Montag war ziemlich lang. Sie haben gesagt, eine neue Etappe ist erreicht, die Dynamik gebrochen, aber die notwendige Trendwende noch nicht erreicht. Worauf müssen wir uns denn jetzt einstellen und welche Perspektiven können Sie uns geben?
Ja, tatsächlich ist es so, dass die Novembermaßnahmen dazu geführt haben, dass die Welle gebrochen ist. Aber tatsächlich haben wir auch noch keine Trendwende erreicht. Das bedeutet, die Fallzahlen gehen noch nicht so rapide bergab, wie wir es uns eigentlich erhofft haben. Aber wir haben ja auch von Anfang an gesagt, 4 Wochen lang soll der Teil Lockdown dauern. Und deshalb ist es jetzt wichtig, in dieser Woche genau auf die Zahlen zu achten. Denn es sind ja gerade mal 2 Wochen vergangen und wir versprechen uns auch von den Zahlen jetzt am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, dass man da deutlich nochmal Effekte sieht. Worauf muss man sich einstellen? Wir haben unsere Positionen eingebracht als Bundesländer, auch ich als Ministerpräsidentin. Mir war besonders wichtig, dass wir nicht eine Ad-hoc-Entscheidung treffen zum Thema Schule, weil ich weiß, wie wichtig der Präsenzunterricht für unsere Kinder ist. Aber es ist klar, wir werden uns zusammensetzen, wir werden einen längerfristigen Plan machen. Menschen wollen wissen, was passiert eigentlich dort, wo die Infektionen besonders hoch sind, was passiert an Weihnachten, an Silvester, was passiert in den Ferien. Das alles wollen wir jetzt erarbeiten und am nächsten Mittwoch, dem 25.11., wird dann auf der Grundlage des gemeinsam Erarbeiteten eine gemeinsame Runde stattfinden und hoffentlich dann auch ein gemeinsamer guter Beschluss zustande kommen.
Ja, wenn wir eben schauen, was in den sozialen Netzwerken ein großes Thema ist. Sie hatten es schon angesprochen, es ist die Schule. Es ist ein Ringen darum, sollen die Schulen geschlossen werden, sollen sie offen bleiben, sollen sie im Wechselunterricht bleiben? Wie viel Schule kann in der Schule weiterhin stattfinden in dieser Pandemie?
Ja, der Leitsatz in Rheinland-Pfalz ist eigentlich der, dass wir sagen, so viel Schule wie möglich in der Schule. Warum? Ich will es gerne einfach noch einmal erklären. Wir haben den Lockdown erlebt im Frühjahr dieses Jahres und wir haben auch sehr viel Erfahrung in dieser Zeit gemacht. Viele Lehrer und Lehrerinnen haben uns berichtet, dass viele Kinder um die 20% über den Fernunterricht überhaupt nicht mehr zu erreichen sind. Gleiche Teilhabe, Bildungsgerechtigkeit ist für uns ein wichtiges politisches Ziel und es bedeutet, dass auch alle Kinder die gleichen Chancen haben sollen. Und deshalb sagen wir, der Präsenzunterricht ist wichtig für unser Land, für die Kinder, aber auch für die Eltern. Denn wenn man sieht, was Eltern in der Zeit durchgemacht haben, war das auch eine wirklich sehr, sehr harte Zeit. Und deshalb haben wir gesagt, nicht auf Teufel komm raus, aber solange es vertretbar und verantwortbar ist, werden wir den Präsenzunterricht offen halten. Das ist auch immer im Gespräch entstanden mit allen Partnern der Schulgemeinschaft. Und genau das tun wir jetzt zurzeit. Und die Schulen sind keine Hotspots in unserem Land, aber wir haben auch die Aufgabe, verlässliche Betreuung im Sinne von Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu garantieren. Ja, und natürlich gucken wir auch darauf, dass wir alles tun für die Sicherheit. In der Schule ist nicht alles so herstellbar, wie man es idealerweise sich vorstellt, aber wir haben die Maskenpflicht eingeführt ab der 5. Klasse, weil wir tatsächlich im ganzen Land ja auch höhere Zahlen haben als früher. Wir haben jetzt wieder feste Lerngruppen, gerade in den Grundschulen. Und natürlich gibt es ja auch schon seit längerem das Lüftungskonzept. Und es ist auch Geld zur Verfügung gestellt worden für die Schulen, die nicht die Möglichkeit haben, ausreichend lüften zu können. Wir haben schon vor längerer Zeit auch eine Studie unseres Landesuntersuchungsamtes in Auftrag gegeben, sodass seit dem Ende der Sommerferien bis heute in 13 Gesundheitsämtern, Regionen geschaut wird, wie entwickelt sich eigentlich die Infektion in der Schule. Und vielleicht, um Ihnen einfach mal ein paar Zahlen zu nennen, von 131 Indexfällen, also positiv festgestellten infizierten Kindern, da gab es dann 4063 Kontaktpersonen der Kategorie 1 in der Schülerschaft und davon haben sich 22 dann mit dem Coronavirus angesteckt. Das sind 0,54%, das heißt viel weniger als die 19%, die es im außerschulischen Alltag sind. Das heißt nicht, dass wir finden, dass man nicht hinschauen muss, denn die Infektionen sind da. Aber es heißt schon, dass zurzeit die Schule kein Hotspot ist. Und deshalb glauben wir, mit allen Schutzmaßnahmen, die wir ergreifen, mit der Unterstützung vieler Experten bei uns im Land, dass es verantwortbar und richtig ist, dass wir den Präsenzunterricht aufrechterhalten.
Wenn man so in die Schulen schaut, kann man ja schon auch wirklich den Eindruck gewinnen, dass sich die Kinder und auch die Jugendlichen ziemlich diszipliniert an die Maßnahmen halten. Insgesamt wird in der Corona-Pandemie viel über die Eltern gesprochen oder auch über ältere Menschen und Risikogruppen. Aber was ist mit den Jungen? Wie haben Sie die jungen Menschen, also die Kinder und die Jugendlichen im Blick?
Ja, es ist auch eine Lehre aus diesem Lockdown im Frühjahr, dass wir einfach auch feststellen mussten, dass auch Kinder und junge Leute wirklich gelitten haben. Sie brauchen Gleichaltrige zum Austauschen, sich zu messen, sich zu spiegeln. Und es ist wichtig, dass man wirklich auch diesen Blick auf die Kinder hat. Und natürlich, was die jungen Leute betrifft, kann ich einfach auch noch mal sagen, sollte vielleicht auch jeder Erwachsene mal wieder zurück in seine Jugend denken. Wie schön war das eigentlich, Abschlussfeiern feiern zu können, wenn man die Schule dann endlich geschafft hatte oder der nächste Schritt anstand oder eben auch langersehnte Reisen zu Festivals in den Sommerferien. Und es geht dann auch nicht immer nur um Partys, es geht auch darum, dass man sich gerne zurückerinnert an gemeinsame Feste, die man gefeiert hat. Es geht um Nähe, es geht manchmal auch um die finanziellen Probleme, wenn junge Leute auch in Ferien oder sonst wann nebenher gejobbt haben. Insofern, die Pandemie ist eine Herausforderung für alle, auch für die jungen Menschen. Und deshalb will ich heute auch mal wirklich gerade den jungen Menschen ganz, ganz herzlich danken, dass sie doch ganz, ganz oft und ganz viel solidarisch mit der gesamten Gesellschaft sind.
Ich will noch einmal zurückkommen auf den Bereich Schule. Neben Schulschließungen ist ja auch das Thema Wechselunterricht immer wieder ein Thema, das aufgebracht wird. Wie stehen Sie denn dazu?
Ja, ich habe ja dargestellt, dass die Landesregierung immer sehr genau das Infektionsgeschehen an unseren Schulen beobachtet und dass wir schon darauf schauen, was ist verantwortbar und was ist nicht. Und selbstverständlich stellen sich und sind unsere Schulen eingestellt, gegebenenfalls auch ins Wechselmodell für eine befristete Zeit zu gehen, wenn es die Infektionszahlen erforderlich machen. Und im Moment ist es ja so, dass Gesundheitsamt und Schulträger vor Ort entscheiden, wenn Infektionen aufkommen, wird die Schule geschlossen oder wird sie teilgeschlossen. Aber selbstverständlich sitzen auch die Bildungsminister immer wieder zusammen und die Bildungsministerin mit ihrem Team, den Experten, und schauen, ist in Rheinland-Pfalz es erforderlich, dass man vielleicht für ältere Schüler dann ins Wechselmodell geht. Die Schulen sind auf jeden Fall darauf eingestellt und wir würden das dann zu gegebener Zeit entsprechend auch entscheiden. Vielleicht auch noch mal ein Wort zu dem berühmten Homeschooling und zum Wechselbetrieb. Es gibt ganz sicher ganz viele Schüler und Schülerinnen, die damit sehr gut zurechtkommen, aber es gibt auch die Situation in Familien, dass gerade wenn die Eltern dann auch im Homeoffice sind, Homeschooling auch gar nicht so ganz leicht ist, alles unter einen Hut zu bringen. Und für uns ist deshalb auch da nochmal diese Abwägung besonders wichtig. Und ich will vielleicht auch nochmal betonen, dass wir auch mit Blick auf die Lehrer und Lehrerinnen in unseren Schulen jetzt nochmals einen Vorrat jetzt von FFP2-Masken in den Schulen zur Verfügung stellen für ganz besondere Fälle, wo die Lehrer und Lehrerinnen sich dann auch besser und sicherer fühlen. Für die Grundschullehrkräfte und pädagogisches Personal, die ja Maske tragen, die im Ganztag tätig sind, auch noch Face Shields, damit sie praktisch einen doppelten Schutz haben, auch weil sie nah an die Kinder rangehen.
Gibt es denn eigentlich auch die Möglichkeit für Testungen?
Ja, wir haben uns auch entschieden dafür, dass Kinder und Beschäftigte in Kitas, in Grundschulen und in der Kindertagespflege auch anlassbezogene Schnelltests erhalten sollen. Und zwar nicht nur, wenn sie Kontaktpersonen erster Kategorie sind, sondern auch zweiter Kategorie. Und im Übrigen wird in jeder Schule, in der eine Infektion auftaucht, die Kinder kommen dann in Quarantäne, mit dem Gesundheitsamt wird besprochen, wann wird getestet, wer wird getestet. Und wir tun das eigentlich auch großflächig, damit wir möglichst einen guten Schutz in unseren Schulen haben.
Und warum dann nur in Kitas und Grundschulen?
Ja, die Schnelltests wenden wir jetzt an in dem Bereich, weil in den Kitas, in den Grundschulen und auch in den Förderbereichen eben keine Maske getragen wird. Und dann kann das einfach ein doppelter Schutz und eine Sicherheit geben für alle, die dort unterwegs sind oder auch tätig sind.
Wer in der Schule ist, muss ja auch irgendwie da hinkommen. Und wer jetzt nicht das Glück hat, dass er zu Fuß dorthin gehen kann oder mit dem Fahrrad hinfahren kann, nimmt den Bus. Was können Sie denn sagen zur Ansteckungsgefahr in Bussen?
Ja, ich habe Verständnis, dass viele Schüler und Schülerinnen, die täglich mit dem Bus zur Schule fahren, sich auch unwohl fühlen. Also zumindest hören wir das öfter von Schülern und Schülerinnen. Wir haben das Problem ja auch sehr früh erkannt und haben deshalb, wir sind eines von drei Bundesländern, die zusätzliche Busse zur Verfügung gestellt haben für die Schulträger, um sie zum Einsatz zu bringen. Derzeit sind 180 zusätzliche Busse unterwegs. Weitere 70 können eingesetzt werden durch die Kommunen und können abgerufen werden. Mehr Busse ist tatsächlich total wichtig, das auch zu nutzen. Das ist ein Angebot, von dem wir wollen, dass es genutzt wird. Aber darüber hinaus bleibt es auch dabei, die Maske zu tragen im Bus und an der Bushaltestelle. Das ist unbedingt wichtig.
Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Also der Wellenbrecher-Lockdown im November ist ja vor allem für Restaurants, Kneipiers, Hoteliers oder Leute, die ein Kino betreiben, ein Fitnessstudio oder Reisebüro, eine unglaublich schwierige Situation. Wann werden denn die Novemberhilfen fließen und wie?
Ja, die Bundesregierung hat uns jetzt zugesagt, dass ab dem 27. November spätestens die Anträge gestellt werden können im Beschwerdeverfahren. Einfach die Anträge über die Berater stellen und dann wird es auch sofort Abschlagszahlungen geben. Für die Solo-Selbstständige ist die gute Nachricht, dass sie ab dem 27. dann ihren Antrag stellen können, selbst stellen können, bis zu 5.000 Euro und dann auch sofort die gesamte Summe dann ausbezahlt bekommen, 75% des Umsatzes im November 2019 oder eben den Durchschnitt über das ganze Jahr ein Zwölftel. Ich finde, das ist wichtig. Wir haben auch ganz viel mitgearbeitet und uns dafür eingesetzt, dass es zu einfachen Verfahren kommt und zu wirklich guten Entschädigungen auch, weil wir einfach wissen, wie schwierig das jetzt für unsere Unternehmen, für die Vereine, für die Einrichtungen und für viele, viele Solo-Selbstständige ist. Und ich bin auch froh, dass unsere Gastronomie dieses Signal hat, dass sie im Außenverkauf einfach auch Dinge anbieten kann, ohne dass das angerechnet wird. Und genauso für die Solo-Selbstständigen, die auch in der Perspektive über die Überbrückungshilfen auch eine Pauschale erhalten sollen von 5.000 Euro für die nächsten Monate, dass sie dann zusätzlich, aber auch wenn sie wollen, Grundsicherung beantragen können, ohne dass das angerechnet wird. Mir ist nochmal wichtig zu appellieren an alle, die zuhören. Es ist schon wichtig, wenn man das Geld hat, auch Essen zu bestellen, dort, wo man normalerweise vielleicht essen geht, um unsere Gastronomen zu unterstützen, falls sie einen Außenverkauf anbieten. Und es ist auch wichtig, dass wir unsere Weihnachtsgeschenke einkaufen bei unseren Läden in den Innenstädten, dass man natürlich mit dem ausreichenden Schutz dahin geht, aber dort einkauft. Denn Corona kann am Ende und sollte am Ende nicht bedeuten, dass unser Einzelhandel wirklich das Ganze sehr, sehr schwer übersteht, aber die großen Online-Verlage sehr, sehr viel Umsätze machen. Es wäre eine große Hilfe für alle, wenn die Unterstützung der Händler vor Ort dann eben auch persönlich geschieht.
Ja, das nächste Treffen mit der Bundeskanzlerin, der Länderchefin und Chefs ist am 25. November, kommenden Mittwoch. Dann ist der November ja fast rum. Warum war es denn so wichtig, einen zweiten Termin nochmals zu haben?
Ja, wir haben ja den Teil-Lockdown für einen Monat festgelegt und wir haben dann gute Erkenntnisse über die Lage und ich denke, es ist total wichtig, dass wir dann zu Beschlüssen kommen, um auch den Menschen eine Planbarkeit zu geben. Wir können dann sehr gut ermessen, was ist möglich, was ist nicht möglich im Dezember, im Januar und das müssen wir gemeinsam miteinander besprechen und auch beschließen.
Der November fast rum, der Dezember liegt vor uns und ein bisschen Hoffnung liegt ja auch vor uns. Die Fortschritte bei der Entwicklung vom Impfstoff sind ja nun wirklich zum Greifen nah. Wie sind wir denn vorbereitet?
Ja, das ist auch für uns eine ganz, ganz große Freude, weil natürlich das Unternehmen, was als erstes international eine Zulassung beantragt hat, aus Mainz kommt, BioNTech. Es freut uns wahnsinnig, dieser Erfolg, aber es freut uns natürlich vor allem für die Menschen. Und wir sind im Moment dabei, die Impfstoffzentren aufzubauen, sodass klar ist, wie kann dann der Impfstoff auch wirklich weitergegeben werden, sobald er eben vorliegt. Und da sind wir mittendrin und wir sind guter Dinge, dass wir das auf jeden Fall sehr gut schaffen werden bis Mitte Dezember. Und dann müssen wir warten, wie schnell geht es, dass der Impfstoff dann wirklich zur Verfügung steht.
Selbst die Impfstoffentwickler in Mainz, BioNTech, die Sie ja gut kennen, sagen, es wird nicht alles sofort anders. Die Menschen müssen auch noch länger durchhalten und Geduld aufbringen. Was bedeutet das denn für jeden Einzelnen von uns?
Ja, natürlich, wir werden Monate brauchen, bis wir überhaupt genug Menschen erreicht haben. Es ist trotzdem eine Hoffnung, weil wir damit eben auch wissen, dass das Ganze auch irgendwann ein Ende haben wird. Es bedeutet aber in dieser Zeit selbstverständlich, dass wir weiterhin ziemlich diszipliniert sein müssen. Also dass wirklich jetzt auch nochmal sehr schwere Monate vor uns liegen, auch weil Winter ist und wir nicht die Ausweichmöglichkeiten haben wie im Sommer. Und deshalb appelliere ich auch nochmal eindringlich, Kontakte reduzieren, das ist das A und O. Maske tragen, sich wirklich jeden Tag neu fragen, muss ich die Person wirklich treffen, kann ich es nicht nochmal verschieben. Das wäre einfach total wichtig und vielleicht auch noch zur Ermunterung. Bis jetzt haben wir ziemlich viel geschafft und für mich ist es auch eine gute Nachricht, dass wir uns nach 2 Wochen getroffen haben und wir sagen können, dass wir die Dynamik gebrochen haben. Das ist letztendlich den Bürgern und Bürgerinnen zu verdanken und jetzt müssen wir uns weiter anstrengen, damit es eben auch weiterhin gelingt.
Umfragen zeigen ja, dass die allermeisten Bürgerinnen und Bürger auch wirklich einverstanden sind mit den Maßnahmen und sich auch daran halten. Aber es gibt eine Gruppe von Menschen, die auch sehr laut sind, die zum Beispiel am Mittwoch vor dem Bundestag demonstriert haben, weil sie das Infektionsschutzgesetz auch ablehnen. Wie stehen Sie zu solchen Demonstrationen?
Ja, das Demonstrationsrecht ist natürlich wichtig und richtig und es hat wirklich einen ganz, ganz hohen Rang in unserer Verfassung und darüber kann man einfach auch nur froh sein, wenn man in andere Staaten guckt, wo das alles nicht so selbstverständlich ist. Kein Verständnis habe ich allerdings für Demonstranten, die Gewalt anwenden, die aggressiv sind, die andere verletzen, einfach nur, weil sie keine Masken tragen wollen. Das geht gar nicht. Wenn wir demonstrieren gehen, müssen wir auch darauf achten, dass wir auch für andere Menschen verantwortlich sind. Jeder hat die Freiheit zu reden, zu sagen, was er möchte. Darum leben wir in einer Demokratie. Aber tatsächlich aggressiv auf andere losgehen, das geht überhaupt gerade gar nicht. Und ich will auch noch mal sagen, das Infektionsschutzgesetz, ich bin froh, dass der Bundestag an der Stelle handelt. Es ist für uns eine wichtige Rechtsgrundlage, um auch in Zukunft zu wissen, dass unsere Maßnahmen vor den Gerichten auch halten können. Wir greifen tief in die Grundrechte der Menschen ein. Das weiß ich sehr genau. Deshalb wägen wir auch immer sehr, sehr stark ab. Wir sind auch in der Vergangenheit immer ganz gut gefahren, was die gerichtlichen Überprüfungen betrifft. Aber umso wichtiger ist es wegen der Eingriffstiefe und der Dauer, dass jetzt der Bundestag das Infektionsschutzgesetz auch weiterentwickelt. Und ich kann nur abschließend noch sagen, wer das Infektionsschutzgesetz jetzt vergleicht mit dem Ermächtigungsgesetz, der ist einfach absolut geschichtsvergessen.
Vielen Dank, Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
Ich danke auch.
Malu Dreyer direkt. Aktuelles von der Ministerpräsidentin. In ihrem wöchentlichen Podcast informiert die Ministerpräsidentin die Menschen in Rheinland-Pfalz. Auch im Video auf Facebook @Landesregierung Rheinland-Pfalz, Twitter @RLPNews oder auf Instagram @Ministerpräsidentin.RLP. Folgen Sie uns, wir freuen uns.